Guten Morgen allerseits. Ich war vom Jahr das letzte Mal hier. Da bin ich dann abends nach Schweden gefahren, von der Freizeit. Jetzt, diese Woche kam ich von Spanien zurück, von der Freizeit. Also irgendwie habt ihr immer mit einer Freizeit was zu tun. Und letztes Mal habe ich gesagt, dass ich noch auf einer Wohnungssuche bin. Das hat sich erledigt. Ich wohne jetzt im schönen Schwarzwald, Nordschwarzwald. Bei Sindelfingen, Böblingen, da wo der Daimler ist, da in der Nähe, aber schon im Schwarzwald. Also ich sehe nichts von den Autos. Aber wir wollen uns auf Jesus konzentrieren und sehen, was er zu sagen hat. Deswegen danke auch, dass ihr den Bibeltext, den Predigtext schon gelesen habt aus Johannes 8. Wer seine Bibel dabei hat, darf da gerne aufschlagen. Das Thema heute ist ein bisschen, wer bist du, Jesus? Ihr habt da hoffentlich alle eine Antwort drauf. Und wir werden am Schluss vom Gottesdienst oder von meiner Predigt auch euch hören. Von daher schon mal eine Hausaufgabe. Wer ist Jesus für dich? Das wird die Frage sein. Schauen wir mal an, was da im Johannesevangelium gesagt wird, wer ist Jesus? Was sagen die Leute? Also zunächst mal in unserer Gesellschaft, was sagen die Leute, wer Jesus ist? Man hört da ja unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel, dass Jesus ein guter Mensch war, Jesus ein Revoluzer war, ein Weltverbesserer, ein Wunderheiler. Manche sagen, den gab es gar nicht. Manche sagen, ja, ist ein Prophet. Das war es auch. Also die Meinungen gehen weit auseinander. Und das nicht nur heute so, sondern es war auch schon damals so. Und das ist die, oder eine der zentralen Fragen des Johannesevangeliums. Wer bist du, Jesus? Die Juden fragen das. In Vers 25 zum Beispiel von Kapitel 8. Wer bist du denn? Und sie sagen später in Johannes 10, Vers 24, wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus? So sage es frei heraus. Also die Frage hat die Menschen damals schon umgetrieben. Und wir sehen es auch vor unserem Predigtext in Kapitel 7. Da heißt es in Vers 40, einige nun aus dem Volk, die diese Worte hörten, sprachen, dieser, also Jesus, ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, er ist der Christus. Wieder andere sprachen, soll der Christus aus Galiläa kommen? Sagt nicht die Schrift, aus dem Geschlecht Davids und aus dem Ort Bethlehem, wo David war, soll der Christus kommen. So entstand seinetwegen Zwietracht im Volk. Also die Leute waren sich nicht einig. Wer ist eigentlich dieser Jesus? Und deswegen gehen wir dieser Frage heute nach. Und ich habe drei Gedanken dazu oder drei Überschriften. Erstens die Behauptung. Was behauptet Jesus? Und in unserem Text kommt dieser bekannte Vers vor, da steht Jesus auf und sagt, ich bin das Licht der Welt. Das ist nur eine Aussage, wo Jesus sich beschreibt, wer er ist. Da sagt er, ich bin das Licht der Welt. An anderer Stelle im Johannesevangelium wiederholt er das. Zum Beispiel Johannes 9, Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Oder Johannes 12, 46, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Also Jesus beschreibt sich als Licht, Licht der Welt. Wenn wir an Licht denken oder wenn ich an Licht denke, denke ich zunächst mal an Wärme. In Spanien war es mir zu warm, ehrlich gesagt. Nachts immer 24 Grad, tagsüber bis 36. aber die Sonne hat gescheint den ganzen Tag und dann war es halt warm. Das verbinden wir mit Licht, Helligkeit. Dass wir deutlich gute Sicht haben. Heute Morgen brauchte ich an meinem Auto kein Licht. Ich habe es zwar angemacht, wenn man das so macht, aber dass man eher gesehen wird. Aber ich habe alles erkannt, ich habe die Schilder lesen können, Bruchköbel, da abfahren und so weiter. Ging alles wunderbar, weil die Sonne gescheint hat. Also ich hatte deutliche Sicht. Das Licht gibt mir auch Orientierung. Es schenkt mir die Wahrheit. Wir haben ja diesen Satz oder diesen Spruch, die Wahrheit ans Licht bringen. Und Jesus sagt, ich bin das Licht. Nicht nur irgendein Licht, ich bin das Licht der Welt. Und jetzt müssen wir das nicht aus der westlichen Brille, so wie wir ticken, sehen, sondern wir müssen mal die jüdische Sicht der Dinge einnehmen, weil in diesem Zusammenhang hat Jesus geredet. Er war im Tempel, Tempelbereich, er war in Jerusalem und das Licht spielt bei den Juden eine wichtige Rolle, auch im Festkalender, das Laubhüttenfest. Da war Jesus. Das ist der Zusammenhang, wo Jesus das sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn wir mal überlegen, warum Laubhüttenfest, was war das? Da haben die Juden sich in Jerusalem versammelt und dieses Fest gefeiert. Das Passafest kennt man, Auszug aus Ägypten, Gott befreit sie aus der Sklaverei. Das Laubhüttenfest, das soll daran erinnern, an die 40 Jahre Wüstenwanderung, wie Gott sie gut durch diese Wüste geführt hat. Und da spielt das Licht eine ganz wichtige Rolle. Wir erinnern uns vielleicht daran, dass tagsüber so eine Wolkensäule das Volk Israel geführt hat und des Nachts war es eine Feuersäule. Also ein Licht, das ihnen den Weg gewiesen hatte. Und das haben sie, oder auch heute noch, das feiern sie am Laubhüttenfest. Damals, als Jesu in Jerusalem war, wissen wir von Berichten vom Talmud zum Beispiel, wie die das Fest gefeiert haben. Damals stand der Tempel noch und im Vorhof der Frauen, es war ein Vorbereich zum Tempel, bis dahin durften die Frauen, die Männer durften noch ein bisschen weiter, so viel zum Thema Männergebetsbund, dürfen auch die Frauen beten natürlich. Und in diesem Vorhof der Frauen waren am Laubhüttenfest vier riesige siebenarmige Leuchter. Die haben über die Eingrenzung, über die Mauern hinausgeragt. Und es wurde uns berichtet, dass die jungen Priester, die in Saft und Kraft waren, die mussten eine Leiter an diese Leuchter hinstellen und einen Krug mit Öl rauftragen. Da passten bis zu 60 Liter rein. Also da brauchst du eine Menge Kraft, um so einen Krug da hochzutragen. Und dann haben sie diese Lampentrichter befüllt mit Öl und dann haben sie sie angezündet. Und die ganze Stadt konnte das Licht sehen. Und es war eine Erinnerung, ja, Gott hat uns treu und gut durch die 40 Jahre geführt. Das Laubhüttenfest war und ist also auch ein Lichterfest. Und die wissen ganz genau, warum sie ein Licht da anzünden. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ach, übrigens, wir feiern gerade das Laubhüttenfest. Überall brennen Lichter, aber ich sage euch mal was, ich bin das Licht der Welt. Und im Griechischen heißt es, ich, ich bin das Licht der Welt. Also eine Betonung. Ihr betet Gott an und gebt ihm Dank und das ist auch gut so, aber ich habe Neuigkeiten für euch. Ich bin Gottes Sohn. Ich bin das Licht der Welt. Das heißt, bei den frommen Juden, das hat eingeschlagen. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, das hat bei denen was behauptet der denn? Also wenn jemand schon sagt, ich bin ein Lichtlein, heißt es ja in unserer Umgebung, ich bin intelligent, ich kann gut nachdenken. Wenn jemand sagt, ich bin das Licht der Welt, würden wir sagen, hey, arrogant. Wenn das ein Jude hört, damals, der wusste genau, was Jesus behauptet, nämlich, ich bin. Das kennen wir schon aus der Begegnung im Dornbusch, wo Gott dem Mose begegnet, wo Mose fragt, Herr, was soll ich den Leuten sagen? Wer hat mich gesandt? Sag denen, ich bin, der ich bin. Und ich werde sein, der ich sein werde. Der hat dich gesandt. Es war ein Titel für Gott. Und wenn Jesus sagt, ich bin, und das hat er ja nicht nur einmal gesagt, er hat es im Johannesevangelium, sind ja 7 Ich-Bin-Worte drin. Wenn Jesus sagt, ich bin, dann hat jeder fromme Jude gewusst, okay, was Jesus behauptet. Er ist Gottes Sohn. Er ist Gott selber. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich gebe jedem, der an mich glaubt, Orientierung. Ich gebe ihm Wärme, Trost. Ich bring die Wahrheit ans Licht. Das hat Jesus behauptet. Das bringt mich zum Zweiten. Die Bestätigung. So eine Behauptung ist sehr schnell gesagt. Ich kann auch sagen, boah, ich bin ein toller Fußballspieler, ihr wisst es nur nicht, aber ich bin ein super Fußballspieler. Spätestens nächsten Samstag würdet ihr sehen, dass ich ein bisschen übertrieben habe. Ich spiele gern Fußball, aber ich bin kein super Fußballspieler. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann kann ich die Pharisäer verstehen, die in Vers 13 von Kapitel 8 zu ihm sagen, du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Das kann jeder behaupten, jeder kann daherkommen und sagen, oh, übrigens, ich bin das Licht der Welt. Aber das stimmt ja alles nicht. Aber Jesus gibt ihnen eine Begründung, er sagt doch, es gibt andere, die das auch behaupten. Er sagt zum Beispiel in Vers 18, Johannes 8, ich bin's, der von sich selbst zeugt und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir. Haben wir schon zwei Zeugen. Und bei den Juden war das Zeugnis von zwei wichtig. Vor Gericht, je mehr Zeugen wir von Unfall zum Beispiel haben, Augenzeugen, desto glaubwürdiger wird der Sachverhalt. Es gibt im Johannesevangelium, zählt Jesus noch viele andere Zeugen auf. Und ich will mit euch ein bisschen einen Exkurs machen, um zu sehen, ja, es ist nicht nur Jesus, es ist nicht nur der Vater, der Zeugnis gibt, ja, das ist mein Sohn, es ist der Gottes Sohn, das Licht der Welt, sondern es gibt auch noch andere. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, Johannes 5, da ist so ein Abschnitt, ist in der Lutherbibel überschrieben mit das Zeugnis für den Sohn. Und in Vers 31, Johannes 5, da sagt Jesus nochmal, ja, ich zeuge von mir selber. Aber das reicht euch nicht, das reicht auch vor Gericht nicht. Wir brauchen andere. Er sagt in Vers 33, da gibt es noch jemand, der bezeugt, dass ich Gottes Sohn bin. Ihr habt zu Johannes geschickt, also Johannes der Täufer, und er hat die Wahrheit bezeugt. Und was hat Johannes gesagt? Das ist das Lamm Gottes. Folgt dem nach. Er hat klipp und klar gesagt, das ist Gottes Sohn. Johannes der Täufer bezeugt es. Vers 36, ich aber habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, bezeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Also das, was Jesus tat, Das ist ein Zeugnis dafür, dass er Gottes Sohn ist. Und im Johannesevangelium wird nicht von Wundern gesprochen, sondern von einem Zeichen. Wenn Jesus Wunder getan hat, dann wird da immer, dies ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Was der Unterschied? Also gestern bin ich Richtung Frankfurt gefahren, vom Süden Deutschlands, und auf der Autobahn gibt es dann irgendwann ein Straßenschild, so ein großes blaues Ding da, wo drauf steht Hamburg, keine Ahnung, 600 Kilometer, und irgendwann steht Frankfurt 157 Kilometer oder sowas. Dann gehe ich auch nicht her und parke mein Auto neben dem Schild und sage, ah, endlich in Frankfurt, cool, super. Jeder wird sagen, ey, du Dummer, das ist ein Hinweiszeichen. Du hast noch 157 Kilometer bis Frankfurt. Du bist noch nicht da. Und die Wunder, die Jesus tat, die sind Hinweiszeichen auf ihn. Das ist schön für den Blinden, der geheilt wurde, oder einen Lahmer, der geheilt wurde, dass er gesund wird. Das ist schön. Das ist ein Wunder. Aber im Anschluss zum Beispiel fängt der Petrus dann an, immer zu predigen, wenn er jemanden geheilt hat. Hat auf Jesus hingewiesen. Das heißt, die Wunder sind eigentlich ein Hinweiszeichen auf Jesus, dass er vom Vater kommt, dass er Gottes Sohn ist. Also wir haben Jesus, wir haben den Vater, wir haben Johannes den Täufer, wir haben Jesu Werke. In Vers 37 wird nochmal der Vater erwähnt, wiederholt. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Dann in Vers 39, ihr sucht in der Schrift, also im Alten Testament, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist's, die von mir zeugt. Also das Alte Testament, was sie damals hatten, das zeugt von Jesus. Es geht um Jesus im Alten Testament. Und deswegen lesen wir als Gemeinde, als Christen auch das Alte Testament, nicht nur das Neue. Die Schrift, das Neue natürlich auch, aber das Alte in Jesu Zeiten, es zeugt von Jesus. Und dann sagt er in Kapitel 15, da muss man jetzt ans Ende vom Johannesevangelium gehen, da sagt er, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, also der Heilige Geist, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Johannes 15, 26. Also der Heilige Geist ist so ein Zeuge. Und als letztes, Vers 27, Johannes 15, und auch ihr, da spricht er zu seinen Jüngern, die an ihn glauben, auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Also gibt es jede Menge Zeugen, ich habe 7 Stück gezählt, die bezeugen, dass Jesus tatsächlich das Licht der Welt ist, der Gottessohn, der Messias, auf den sie alle gewartet haben. Und nach der Auferstehung Jesu lesen wir im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, die ersten paar Verse, wo der Johannes schreibt, hey, wir haben den Auferstandenen gesehen, gehört, betastet. Wir denken da an Thomas. Ich glaube erst, wenn ich ihn anrühre. Also die haben den Auferstandenen bezeugt. Und deswegen, ich glaube nicht an Jesus so eine Art Märchenglaube, ja, ich glaube es halt, sondern ich glaube, weil ich Menschen und Zeugnisse habe in der Bibel und in der Vergangenheit, die gesehen haben, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist wirklich, wahrhaftig auferstanden. Es gibt leider viele Christen, gerade auch in Deutschland, die leibhaftige Auferstehung Jesu anzweifeln. Die dann sagen, ah, Jesus ist Hauptsache in mir auferstanden. Ja, es geht ja nicht, dass jemand wirklich aufersteht. Die Wissenschaft ist da dagegen. Ich glaube, Jesus ist leibhaftig auferstanden. Und ich habe Zeugen dafür. Zeugen, die vor jedem Gericht Bestand hätten. Und deswegen glaube ich auch Dinge, die vielleicht nur Zukunft liegen, wie zum Beispiel die Wiederkunft Jesu. Ich bin felsenfest überzeugt davon, Jesus kommt mal wieder, Amen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, es wird mehrfach bestätigt. Und jetzt komme ich zum dritten, und das ist eigentlich das Entscheidende, die Bedeutung. Was hat es für eine Bedeutung für mich? Was bedeutet das für mich? Weil ich muss Stellung beziehen. Ich kann nicht einfach sagen, ja, Jesus ist das Licht der Welt, fertig. Das hat Auswirkungen auf mein Leben. Deswegen auch diese Frage, wer ist Jesus für mich? Und jeder Einzelne muss das persönlich beantworten, ob er will oder nicht. An Jesus entscheidet sich's, ob ich gerettet bin oder verloren bleibe. Ich will euch nur ein paar Antworten aus dem Johannesevangelium geben. Johannes der Täufer, das hatten wir schon. Johannes 1 schreibt er, und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Nathanael, ein Skeptiker, ist Jesus begegnet. Er sagt, hey, Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Nikodemus, kennt ihr alle, der bei Nacht zu Jesus kam, Pharisäer. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Die Samariterin am Brunnen, eine Samariterin, eine Frau, und das war im Judentum damals, also Samariter sein war schlecht, und eine Frau hatte wenig zu sagen, bis gar nichts, außer im Haushalt. Und Jesus ist ihr begegnet, hat mit ihr gesprochen und sich Zeit für sie genommen. Und sie sagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ist noch nicht so ganz überzeugt, aber sie hat so eine theologische Diskussion mit Jesus und sagt, ja, ich kapiere schon, dass du ein Prophet bist. Später hat sie es, glaube ich, geschnallt, wer Jesus wirklich ist, dass er mehr ist als ein Prophet. Die Bewohner von Samarien, denen die Frau Zeugnis von diesem Jesus gegeben hat, die kamen dann raus und die haben dann zu ihr gesagt, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Das stimmt. Petrus sagt, du bist der Heilige Gottes. Das Volk, da gehen die Meinungen auseinander, sind ja auch viele Menschen, du bist von einem Dämon besessen. Andere sagen, ja, das ist wahrhaftig der Prophet. Und so weiter und so fort. Selbst der Pilatus lässt über Jesu Kreuz schreiben die Anklage des Todes. Was hat er geschrieben? Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Und die Frommen, die Pharisäer haben gesagt, ey, kannst du das bitte abändern? Er hat behauptet, er sei der Judenkönig. Er hat behauptet dies und das. Wir können auch sagen, er hat behauptet, ich bin das Licht der Welt. Die haben es nicht geglaubt. Und Pilatus sagt zu ihnen, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Ob Pilatus das wirklich geglaubt hat, wissen wir nicht, aber er hat es zumindest über Jesu Kreuz geschrieben. Und diese Aussage über Jesus, das muss eine Bedeutung haben. Wir müssen darauf reagieren, jeder von uns. Und deswegen hat der Johannes auch dieses Evangelium geschrieben. Wir haben am Ende die sogenannten Schlüsselverse, also die Verse, die das ganze Buch versuchen so zusammenzufassen. Und da heißt es in Johannes 20, 30 und 31, noch viele andere Zeichen, da haben wir es wieder, Zeichen, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch, Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das war die Absicht von Johannes. Er hat diese Zeichen, diese Wunder berichtet, nicht um der Wunder willen, sondern damit ihr glaubt und dass ihr durch diesen Glauben an Jesus das ewige Leben bekommt. Das ist die Absicht von Johannes, dem Evangelisten, der über 7 Zeichen vor der Auferstehung Jesu berichtet. Jesus hat noch viel mehr getan, das wissen wir auch von den anderen Evangelisten, aber er hat sich für diese entschieden, hat gesagt, hey, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Messias ist, der Sohn Gottes, und dass das wiederum Konsequenzen für euer Leben hat. Ich habe noch ein bisschen kein so schönes Beispiel, aber es soll einen Punkt drüber bringen. Wenn du zum Arzt gehst, das haben wir heute Morgen schon gehört, und der Arzt, du hast große Schmerzen am Bein, dein Bein ist ganz schwarz und du kannst nicht mehr richtig auftreten, und der Arzt sagt zu dir, wir müssen den Unterschenkel leider abnehmen, amputieren, um dein Leben zu retten. Weil wenn du das dran lässt, du kriegst so eine Blutvergiftung, das wird dich das Leben kosten. Es gibt keinen anderen Weg, als dieses Bein abzunehmen. Und er sagt es ganz eindringlich zu dir. Und du gehst nach Hause und sagst, ja, oh, ich habe eine Blutvergiftung da unten und ja, der Arzt hat das und das gesagt. Und das stimmt wahrscheinlich, er ist ja Experte auf dem Gebiet. Und dann machst du gar nichts. Das wäre grob fahrlässig. Nicht zu reagieren, wäre grob fahrlässig. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin Gottes Sohn, ich bin der Messias, ich gebe dir neues Leben, ich vergebe deine Sünden, was wir da alles drin haben in der Bibel. Wenn wir nicht darauf reagieren, ist es grob fahrlässig. Du kannst alles über Jesus wissen. Wer Jesus war, wie viele Geschwister hatte, wie die sogar geheißen haben, was er behauptet zu sein, kannst du alles wissen. Aber wenn es keinen Einfluss auf dein Leben hat, wenn du nicht entsprechend reagierst, dann sage ich das mal so, ist es für die Katz. Ist umsonst. Wir müssen drauf reagieren. Wer an mich glaubt, der wird das Licht des Lebens haben. So, und jetzt seid ihr dran. Wer ist Jesus für dich? Ich würde es gut finden, wenn wir einfach so von ein paar hören, wer Jesus für dich ist. Auch als Ermutigung für die Gemeinde. Auch morgen gehen viele wieder zum Supermarkt oder sehen Leute, die nicht an Jesus glauben. Vielleicht ergibt sich irgendwann mal das Gespräch oder vielleicht lenkst du selber auf dieses Gespräch und die Leute fragen dich, ja, wer ist denn Jesus für dich? Und das ist gut, wenn wir das schon mal einüben. Wir sind ja unter uns. Also, wer ist Jesus für dich? Der Sohn Gottes. Dein persönlicher Heiland.
Super. Dein Erlöser.
Dein Erlöser, sehr gut.
Dein Herr und Heiler, die Wahrheit und das Licht der Welt und das Leben.
Ja, dankeschön.
Hoffnung für die Ewigkeit.
Hoffnung für die Ewigkeit. Mhm.
Persönlicher Retter.
Persönlicher Retter.
Mein guter Hirte.
Guter Hirte. Gibt es extra einen Psalm dazu, und Johannes 10, da spricht Jesus, ich bin der gute Hirte. Ja.
Ein Tröster.
Ein Tröster, ja, auch weil er den Heiligen Geist gibt, also sein Geist, der auch Tröster, Beistand genannt wird. Ja. Ja. Ja, also es gibt viele Sachen, viele Dinge, die wir über Jesus sagen können, auch was das mit mir zu tun hat. Er tröstet mich. Er gibt mir Leben. Er gibt mir Fülle. Er vergibt mir meine Schuld. Das hat alles mit mir zu tun. Und ich wünsche uns in der kommenden Woche, dass wir Möglichkeiten haben, in unserer Nachbarschaft oder im Supermarkt, ich weiß nicht, was es hier gibt, also Lidl, Rewe, Edeka, keine Ahnung, dass wir nicht nur über schöne Wetter, vielleicht über den Fußball oder solche Dinge reden, sondern über Jesus und was er für jeden Einzelnen von euch persönlich bedeutet. Amen.
Amen.